Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gestern Hochzeit und heute ein Predigttext, der fast über zwei DIN A5 Seiten, Kleinschrift, aber DIN A4 Seiten in Großschrift geht. Es könnte also länger dauern. Aber das ist noch nicht alles. Gestern Hochzeit und heute ein Predigttext, in dem es um Stürme, um Dämonen, um Krankheit und um Tod geht. Berichte, in denen uns Furcht, Angst, ja, Überlebensangst geschildert wird. Die Jünger haben Angst zu ertrinken, die Dämonen haben Angst davor, in den Abgrund gehen zu müssen, die Gerasene haben Angst vor Jesus, Jairus hat Angst um seine Tochter und die blutflüssige Frau hat Angst davor, entdeckt zu werden. Und die Frage, die sich natürlich stellt, passt das heute? Wird dieses Wort uns erbauen? Passt dieses Wort vielleicht auch an den Anfang einer Ehe? Ich gehe davon aus, dass der Reinhard und die Stefanie die Predigt dann nachhören werden. Nun, ich kann euch jetzt schon die Antwort geben. Dieser Text wird uns erbauen. Und ich möchte sogar behaupten, ja, dieser Text passt an den Anfang einer Ehe. Obwohl ich jetzt keinen, der demnächst heiraten möchte, empfehlen will, vielleicht den Predigttext der besessene Gerasener zu nehmen. Aber trotzdem, diese Texte passen gut an den Anfang, auch einer Ehe. Nun, warum? Weil das Hauptthema dieses Predigttextes eben nicht die Furcht ist, die Angst, sondern der Glaube. Ganz am Ende, im Zenit dieser Berichte, da als es wirklich um Leben und Tod geht, da sagt Jesus selbst, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist heute unser Predigtthema. Fürchte dich nicht, glaube nur. Viele haben ja in ihrem Leben Ängste. Viele fürchten sich vor irgendetwas. Egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Ja, vielleicht werden Ängste in der Ehe, der Jörg hat es gestern schon gesagt, sogar noch größer, weil man sich dann um den Partner sorgt, um die Kinder und so weiter. Und Lukas berichtet uns hier im zweiten Teil des 8. Kapitels von 4 Wundern. Man könnte vielleicht noch besser sagen, 4 Machterweisen Jesu. Und durch diese Machterweise sollen wir lernen, warum wir uns nicht fürchten müssen. Und was dieses Glaube nur konkret bedeutet. Also jeder, der sich in seinem Leben irgendwann schon mal vor irgendwas gefürchtet hat oder sich vor irgendwas fürchtet, der sollte jetzt gut zuhören. Glaube nur glauben. Das bedeutet, auf Jesus zu vertrauen. Und unser erster Punkt ist, dass er der Herr über die Natur ist, der Herr über die sichtbare Schöpfung. Glauben bedeutet, auf Jesus zu vertrauen, dass er der Herr über die Natur ist. Dazu lese ich den ersten Teil des Predigttextes, Lukas 8, von Vers 22. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Also sie fahren mit dem Boot los, Jesus schläft ein. Kann man sich ja noch gut vorstellen, wenn so ein Boot so dahin schippert. Aber dann bricht dieser Sturm los, das Boot geht fast unter und Jesus schläft weiter. Man sagt immer, das ist im Prinzip ein ganz wichtiges Zeichen, dass man sehen kann, Jesus ist ein wahrer Mensch. Ja? Jesus war erschöpft, er brauchte Schlaf. Aber ich denke, auch darin zeigt sich Jesu Gottheit. Wer bei so einem Sturm weiterschlafen kann, der will das. Der muss es wollen und der muss es auch können. Aber trotzdem natürlich auch die Erschöpfung von Jesus. Und dennoch ist der Herr der Situation. Und er will, dass seine Jünger in diese Notsituation kommen, damit ihr Glaube geprüft wird. Aber was passiert? Wir haben es gehört, da traten sie zu ihm und weckten ihn und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Und dann steht er auf und bedroht Wind und Wellen, sodass Stille ist. Eben noch in menschlicher Schwäche im Schlaf, und nun befiehlt er den Naturgewalten. Und diese Naturgewalten gehorchen ihm. Und diese Autorität, dass man Macht hat über Wind und Wasser, das wird im Alten Testament eindeutig Gott zugeordnet. Es ist, diese Autorität ist an Gott gebunden. Ich lese nur einen Vers, Psalm 135,6. Alles, was er will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Der die Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze samt den Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Kammern. Und wir sehen, Jesus besitzt genau diese Autorität, die Gott eigen ist. Warum? Weil er selbst Gott ist. Er gebietet Wind und Wellen und sie gehorchen ihm augenblicklich. Und wir müssen uns das wirklich so vorstellen. Ja, es ist nicht nur so, dass der Wind sich legt und dann wird langsam das Wasser ruhiger, sondern es ist dann Stille. Normalerweise ist es so, auf dem Meer, wenn der Wind geweht hat, dann entstehen große Wellen und dann hört der Wind auf und dann sind die Wellen noch lange, lange, lange unterwegs. Das heißt also wirklich, dieses Wunder ist viel größer, denn es ist wirklich, der See ist ruhig. Und ich denke, es ist verständlich, dass die Jünger sich fürchteten und verwunderten und zueinander sprachen: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Ja, er braucht Schlaf und trotzdem spricht er mit der Macht dessen, der den Schlaf und das Wasser und die Luft und den Wind erfunden hat, gemacht hat, geschöpft hat. Und die Jünger, die folgten ihm, weil sie an ihn glaubten, weil sie die Wunder gesehen hatten, weil sie sein vollmächtiges Wort gehört haben, weil sie erkannten, dass Jesus tatsächlich begann, die alttestamentlichen Verheißungen zu erfüllen. Aber sie haben eben immer noch nicht völlig erfasst, wer Jesus wirklich ist, wie groß seine Macht ist. Und darum war in dieser Notsituation der Glaube plötzlich weg. Obwohl Jesus bei ihnen war, obwohl sie alle in einem Boot saßen, verhielten sie sich so, als ob Jesus eben nicht mit im Boot sitzt. Und Jesus muss sie fragen: Wo ist euer Glaube? Und das Ausmaß dieser Frage wird deutlich, wenn man den ersten Teil des achten Kapitels kennt. Darum habe ich da auch heute nochmal die Lesung genommen. Da lehrt nämlich seine Jünger, was wahrer Glaube ist. Ja, wahrer Glaube ist ein Glaube, der Frucht bringt. Und vor allen Dingen, wahrer Glaube ist ein Glaube, der unter Druck dennoch auf Jesus vertraut. Ja, unter Druck, unter Anfechtung an seinem Wort festhalten. Das ist wahrer Glaube, der mitten im Chaos darauf vertraut, dass Christus alles unter seiner Kontrolle hat. Auch wenn es eben nicht so aussieht. Ja, wenn Jesus sofort bei der ersten Welle gesagt hätte: Stopp, okay, brauche ich jetzt nicht viel glauben. Ja. Aber wenn ich fast untergehe, dann muss ich wirklich daran glauben, dass Jesus die Sache noch im Griff hat. Und da steht dann eben am Ende dieser Erklärung über das Gleichnis vom Seemann: Das unter dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und bringen Frucht in standhaftem Ausharren. Genau das ist da gemeint. Wir könnten das also noch ein bisschen konkreter formulieren. Glauben bedeutet, mit standhaftem Ausharren auf Jesus zu vertrauen. Dass er, der erste Punkt war, Herr über die Natur ist, über die sichtbare Welt. Und jetzt im nächsten Bericht wird deutlich, dass Jesus auch Herr über die bösen Mächte ist. Wir könnten sagen, über die unsichtbare Welt. Das ist der zweite Punkt. Glauben bedeutet, auf Jesus zu vertrauen, dass er Herr über die bösen Mächte ist. Ich lese dazu jetzt ab Vers 26. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn er hatte ihn lange Zeit geplagt und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen. Denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündete überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Diese Ausfahrt mit dem Boot, das ist die erste Ausfahrt, so berichtet jedenfalls Lukas uns, von Jesus in das Gebiet der Heiden. Zwar kamen schon vorher immer mal Heiden zu Jesus, aber jetzt war es das erste Mal, dass Jesus direkt in das Gebiet der Heiden gefahren ist. Und Heiden, das hat für Juden immer etwas mit Unreinheit zu tun, ja? Wegen den alttestamentlichen Geboten, ja? Heiden, Unreinheit. Man versucht da irgendwie auch den Kontakt zu vermeiden. Und wenn man dann jetzt mal die Jünger versetzen, ja, an diese treuen, frommen Juden, die Jesus folgten. Jesus will unbedingt in das Gebiet der Heiden, als hätten sie in Galiläa noch nicht genug Probleme. Und dann kommt auf dem Weg dorthin dieser krasse Sturm. Und jetzt haben sie endlich das Gebiet der Heiden erreicht. Und direkt am Strand, so scheint es, kommt ein nackter, gewalttätiger Mann ihnen schreiend entgegengelaufen. Ja, ein Mann, der in den Grabhöhlen wohnt. Und er schreit Jesus an. Und dazu nebenan eine riesige Schweineherde. Markus berichtet, das sind über 2000 Schweine, das hat also auch gerochen. Also die kommen dort in das Land und es strotzt vor Unreinheit. Alles unrein. All das waren gute Gründe, in Galiläa zu bleiben. Aber Jesus überschreitet diese Grenzen und er gibt damit seinen Jüngern ein deutliches Zeichen. Er bringt seine Botschaft auch zu den Heiden. Selbst wenn es so vor Unreinheit strotzt wie in diesem Land. Und genau das deutet uns wieder auf die Hauptbotschaft vom Lukas-Evangelium, die man ja zusammengefasst in diesem Vers, im Kapitel 19, Vers 10 hat. Der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, die verloren sind. Egal, ob verlorene Juden oder verlorene Heiden, Jesus ist gekommen, um Verlorene zu retten. Aber wenn wir dann die Geschichte verfolgen, sehen wir, sein Erfolg ist auf den ersten Blick erstmal sehr mäßig. Ja, nur einer will ihm folgen. Eben dieser geheilte Gerasener. Die anderen haben erstmal nur Angst, sie haben Furcht. Und bitten Jesus dann wieder zu gehen. Jesus ist ihnen irgendwie nicht geheuer. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Gerasener genauer an. Er ist besessen, aber eben nicht nur von einem Dämonen, sondern von vielen. Und die Dämonen in ihm, die wissen, dass Jesus stärker ist. Sie wissen, dass er Macht über sie hat. Sie wissen, dass er Macht auch über ihren Obersten hat. Denn, ich sage es selbst, er ist der Sohn des Allerhöchsten. Er ist der Sohn Gottes. Aber dennoch versuchen sie wenigstens zu verhindern, dass sie in den Abgrund müssen. Und der Abgrund, das ist das Gefängnis, in welchem die Dämonen von Gott eingeschlossen und gepeinigt werden. Und ich denke, das ist ganz interessant. Der Abgrund, ja, die Hölle, Das ist kein Platz, wo die Dämonen zu Hause sind. Ja, wo sie das Sagen haben, wo sie sich dann mit ihren Freunden wieder treffen. Nein, der Abgrund ist ein Ort, wo selbst die Dämonen Angst haben, davor hingehen zu müssen. Nein, sie wollen lieber in die Schweine als in den Abgrund. Und Jesus erlaubt es ihnen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum erlaubt Jesus den Dämonen in die Schweine zu gehen? Und ich denke, er macht es zum Zeugnis für seine Jünger und für die anderen Menschen, die dort waren, und zum Zeugnis für uns. Damit wir erkennen, wie groß diese Macht in diesen besessenen Gerasener war. Ja, eine Legion, er sagt, mein Name ist Legion, das sind 5.000 bis 6.000 Mann in Rom, in der römischen Legion gewesen. Und wie gesagt, Markus berichtet uns von ungefähr 2.000 Schweinen. Und all diese Schweine werden nun von Dämonen besessen und sofort in das Wasser getrieben und sie ersaufen. Was für eine gigantische Macht des Bösen. Aber sie müssen Jesus gehorchen. Er hat Macht über sie, genauso wie er die Macht über die Naturgewalten besitzt. Genauso wie der See mit einem Wort ruhig war, und zwar ganz ruhig, so ist dieser Besessene ganz geheilt. Das macht Lukas deutlich. Er beschreibt ihn am Anfang ganz deutlich, ganz genau und dann am Ende nochmal ganz genau. Ja, am Anfang, als er ihm begegnet, ist er mit tausenden Geistern, bösen Geistern besessen. Am Ende sind alle Geister aus ihm ausgefahren. Am Anfang ist er nackt, jetzt wird gesagt, er ist bekleidet. Am Anfang war er nicht zu bändigen, ja, selbst Ketten hat er zerrissen. Nun sitzt er zu den Füßen Jesu. Vorher war er, hat er die Einsamkeit aufgesucht, die Gräber, er hat die Nähe zu den Toten gesucht. Nun sucht er die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Jüngern. Vorher schrie er laut, jetzt hat er einen gesunden, einen vernünftigen Geist. Am Anfang wollte er oder die Dämonen in ihm nichts mit Jesus zu tun haben. Und nun fühlt er sich wohl bei Jesus und will ihm folgen. Nun, wir können sehen, wie groß, wie vollkommen das Werk Jesu ist. Und die anderen Menschen in der Gegend, waren die nicht irgendwie wütend auf Jesus? Ja, immerhin ist ihre ganze Schweineherde, 2000 oder mehr Schweine, ersoffen. Ich habe mich immer gefragt, wie die so locker bleiben können. Ja? Aber es ist interessant, Lukas berichtet uns nur von ihrer Furcht, nicht von irgendwelcher Wut oder was. Sie haben Furcht, und zwar vor Jesus. Sie erkennen, was geschehen ist, ja, was Jesus mit diesem Mann gemacht hat, den sie nicht bändigen konnten. Sie erkennen, welche Macht Jesus besaß, und sie wollten, dass er dann verschwindet. Sie hatten Furcht vor Jesus, aber eben nicht in einem positiven Sinn, im Sinn von Ehrfurcht. Nein, sie hatten Furcht vor ihm und sie lehnten ihn ab, sie hatten Furcht, aber eben keinen Glauben. Und ich denke, dieser Unglaube ist der Grund, warum der geheilte Mann nicht mit Jesus ziehen durfte. Jesus hatte eine andere Aufgabe für ihn. Er sollte in seiner eigenen Stadt, in dieser Gegend, ein Zeugnis für ihn sein. Also dieser Gerasener stieg nicht mit ins Boot, aber er trat dennoch in den Dienst Jesu ein. Und es ist interessant, was er dann verkündet. Jesus sagt ihm, er solle verkünden, was Gott an ihm getan hat. Und er verkündet, welche Dinge, großen Dinge Jesus an ihm getan hat. Und vielleicht sehen wir darin, dass dieser Gerasener schon ziemlich viel, vielleicht sogar schon mehr begriffen hat von Jesus als die anderen Jünger. Ja, er war von einer Legion Dämonen besessen. Aber Jesus, sein Retter, war stärker als sie. Jesus besitzt göttliche Autorität. Geht und sagt ihm, was Gott gemacht hat. Er geht hin und sagt, was Jesus gemacht hat. Glauben bedeutet, auf Jesus zu vertrauen, dass er diese Autorität, diese Macht besitzt. Dass er Herr ist, erstens über die Natur, zweitens Herr über die bösen Mächte. Und ein dritter Punkt, oder dritter und vierter Punkt wird in der nächsten Geschichte deutlich. Das ist mein dritter Predigtpunkt. Glauben bedeutet, auf Jesus zu vertrauen, dass er Herr über Krankheit und Tod ist. Also Natur, böse Mächte, Krankheit, Tod. Dazu lese ich jetzt ab Vers 40. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten über sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Die Leute auf der anderen Seite des Sees, die wollten, dass Jesus weggeht. Und die Leute hier in Galiläa, die erwarten ihn schon freudig. Ist eigentlich eine ganz andere Situation, könnte man denken. Die machen eigentlich einen besseren Eindruck hier. Aber wenn man dann hinschaut, sieht man äußerlich vielleicht schon, aber auch hier ist wahres, tiefes Vertrauen auf Jesus eine Mangelware. Die Massen sind begeistert von Jesus, von dem, was er kann, von dem, was er sagt. Aber am Ende, als die Tochter des Jairus tot ist, da lachen sie über Jesus. Ja, warum? Weil sie wussten, dass sie tot war. Und weil sie eben nicht daran glaubten, dass Jesus mächtiger ist als der Tod. Nun, wir sehen hier, es macht keinen Unterschied, ob du Jesus ablehnst oder ob du von Jesus begeistert bist, wenn du nicht wirklich von Herzen auf ihn vertraust. Es ist kein Unterschied. Und dass du wirklich in allen Situationen, auch wenn es um Leben und Tod geht, ja, gerade wenn es vom Leben und Tod geht, auf Jesus vertrauen kannst, das wird in diesem letzten Bericht deutlich. Jairus, obwohl er ein Vorsteher der Synagoge war, eine wichtige Persönlichkeit, fällt vor Jesus auf die Knie und bittet um Hilfe. Sein Kind liegt in den letzten Zügen. Seine einzige Tochter ist kurz vor dem Sterben. Hier geht es also jetzt um jede Sekunde und Jesus, sehen wir, macht sich mit ihm direkt auf den Weg, die Tochter zu retten. Und dabei werden sie von den Massen umringt. Und es gab sicherlich ein ziemliches Gedränge. Und das war anscheinend die Chance, für diese blutflüssige Frau unbemerkt an Jesus heranzukommen. Interessant, die Frau war genauso lange krank, wie das Kind alt war. 12 Jahre hatte sie jetzt diese Krankheit. Die Frau hatte eine ständige Blutung. Und das bedeutete für sie, dass sie nicht nur ständig krank war, sondern dass sie auch ständig kultisch unrein war. Ja, sie durfte nicht in die Synagoge oder gar zum Tempel. Ja, sie durfte sich auch nicht Jesus nähern. Und darum hat sie Angst, Jesus anzusprechen. Ja, wir können das verstehen. Sie hat Angst, sich hier vor dieser Menge, die Jesus umringt, zu offenbaren. Denn sie dürfte ja eigentlich gar nicht dort in dieser Menge sein, so unrein wie sie war. Aber sie hat nicht nur Angst, sondern sie hat auch Glauben. Sie glaubt fest daran, dass Jesus, ja, dass schon eine Berührung seines Rockzipfels sie heilen würde. Und sie berührt ihn und sie wird tatsächlich gesund. Aber jetzt kommt dann der Punkt, wo ihr Glauben wirklich getestet wird. Nämlich Jesus hält an und stellt der Menge die Frage, wer hat mich berührt? Und es ist klar, Jesus weiß natürlich, was passiert ist. Ja? Jesus ist der, der Macht hat über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Jesus hat nicht aus Versehen diese Frau geheilt. Aber mit dieser Frage möchte er, dass diese Frau vor der ganzen Menge bekennt, was sie getan hat und warum sie es getan hat. Sie soll ihren Glauben bekennen. Aber davor, bevor es dazu kommt, ist es interessant, dass sich keiner aus der Masse meldet. Ja? Alle haben ihn umdrängt, umringt, jetzt will ihn keiner berührt haben. Und Petrus spricht nun das aus, was wahrscheinlich schon alle denken. Meister, alle drängen und drücken dich. Aber Jesus sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Lieber Petrus, wenn Jesus sagt, oder wenn Jesus fragt, ob ihn jemand berührt hat, dann steckt dahinter mehr als irgendwie eine Berührung im Gedränge. Und hier sehen wir wieder Petrus, der schon so viele Wunder erlebt hat. Da kommt immer wieder eine Situation, wo er Jesus nicht für ganz voll nimmt. Ja, wo er Jesus irgendwie nochmal aufklären will. Jesus, dem Herrn über die sichtbare und unsichtbare Welt, muss er jetzt erklären, weißt du, hast du es doch mitgekriegt. Wir haben dich ja anscheinend ein paar mehr, also hier haben dich alle berührt. Und das ist doch eigentlich unvorstellbar, oder? Ich meine, Jesus ist mit Petrus rausgefahren, am Tag, wo man nicht unbedingt fischen geht, und sagt dann an einer ganz bestimmten Stelle, jetzt lass dein Netz hier runter. Und dann zieht das wieder hoch und es ist voller Fische. Jesus weiß alles. Aber Petrus kommt immer wieder dahin. Ich hatte erst nochmal richtig. Nun, unvorstellbar. Aber eigentlich dann doch wieder ganz gut vorstellbar. Weil wir genauso sind. Es gibt immer wieder Situationen im Leben, in denen man denkt, die Situation klarer zu sehen als Gott. Ja, ich weiß jetzt schon, was ich machen muss und ich kenne mich aus, ich habe die Sache im Griff. Oder vielleicht denken wir das nicht echt so, ich weiß, Gott ist da, aber ich weiß es jetzt besser, denken wir vielleicht nicht, aber wir handeln so. Unser Kleinglaube, unser fehlendes Vertrauen auf Christus, das wird eben nicht nur da offenbar, wo wir dann in ganz schwere Nöte kommen, ja, wo wir die Hoffnung aufgeben, selbst die Hoffnung auf Gott. Oh, Kleinglaube, ja, wo ist euer Glaube? Nein, unser Kleinglaube wird auch in Situationen offenbar, wo wir voreilig glauben, alles im Griff zu haben. Und wir sehen, Glauben bedeutet eben auch mehr als nur in Notsituationen auf Jesus zu hoffen. Sondern Glauben bedeutet in allen Situationen auf ihn zu vertrauen. Ja, jeden Tag, jede Stunde darauf zu vertrauen, dass er der Herr ist. Und dass ich von ihm abhängig bin. Auch wenn ich denke, ich habe alles im Griff, ich habe das schon tausendmal gemacht. Es ist immer noch so, dass wir von ihm abhängig sind. Also auch unser Alltagsleben ist in gewisser Weise eine Prüfung für unseren Glauben. Aber dennoch, dieser Glauben der Frau wurde jetzt ganz besonders geprüft. Denn sie tat eben etwas, was gegen die alttestamentlichen Gebote war. Sie war unrein. Und es ist klar, dass sie sich eben ungern vor diesen Massen, vor dem Synagogenvorsteher Jairus, da outen wollte. Man könnte jetzt vielleicht auch erwarten, oder sie könnte erwarten, dass Jesus sie dann zurechtweist. Aber was passiert? Jesus lobt und Jesus segnet sie. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Also, an Petrus und alle anderen, die es nicht richtig erkannt haben, Jesus erklärt, was wirklich geschehen ist. Dieses ungewöhnliche Verhalten der Frau war ein Zeugnis ihres Glaubens. Diese Frau war isoliert, sie hatte Angst vor den anderen Menschen, aber sie glaubte an Jesus. Diesen Glauben hat sie nun vor all den Menschen bekannt. Und das ist wahrer Glaube. Und darum spricht Jesus sie als eine Verwandte an. Ja, kurz vorher berichtet uns Lukas, wie Jesus sagt, die mein Wort hören und tun. Das ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und jetzt sagt er, meine Tochter. Und er rechtfertigt damit ihr Verhalten vor der Masse. Und er sagt, geh hin in Frieden. Und wir können uns vorstellen, durch dieses Wunder dass Jairus so richtig wieder Mut bekommen hat. Meine Tochter liegt im Sterben, aber Jesus hat dieser Frau geholfen. Und jetzt kann er auch meine Tochter heilen. Aber genau da kommt schon jemand an und sagt, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Also diese Heilung, die eigentlich hätte ihm Mut geben müssen, die war schon zu viel. Es hat zu viel Zeit gekostet. Die Tochter ist gestorben, es besteht keine Hoffnung mehr. Bemühe den Meister nicht mehr. Ja, Jesus hat einiges drauf, wir wissen das, aber es gibt ja auch Grenzen. Was die Leute eben nicht begreifen, ist, dass Jesus eben nicht nur ein Meister ist oder ein Lehrer oder ein Wunderarzt. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat göttliche Macht. Seien es Naturgewalten, seien es Legionen an Dämonen, seien es Krankheiten, ja sei es sogar der Tod. Und deshalb können wir, egal in welcher Situation unseres Lebens, ja selbst wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, auf Jesus vertrauen. Dass er der Herr ist, dass er retten kann, dass er uns bewahrt und festhält. Und darum antwortet Jesus dem Jairus ganz einfach, fürchte dich nicht, glaube nur. So wird sie gesund. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das hat mir übrigens mein Vater früher als Kind immer gesagt, weil ich vor so vielen Sachen Angst hatte, vor anderen Menschen und so. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus redet hier sicherlich nicht von irgendeinem schwammigen, mystischen, ziellosen Glauben. So irgendwie, ja, Hauptsache du glaubst. Jesus redet hier nicht von irgendeinem gewissen religiösen Gefühl, was man haben sollte. Von spiritueller Kraft. Nein, Jesus fordert ja Jairus und uns alle auf, an ihn selbst zu glauben. Auf ihn zu vertrauen, dass er der Herr über die sichtbare und unsichtbare Schöpfung ist. Über Tod und Leben. Ja, dass er Gott ist. Und in wie vielen Situationen unseres Lebens fürchten wir uns? Vor Prüfungen, vor Armut, davor einsam zu sein, ausgestoßen zu sein, dass die Leute schlecht über uns denken. Wir fürchten uns vor Problemen und vor Herausforderungen, vor Veränderungen. Manche fürchten sich davor zu heiraten, andere fürchten sich davor unverheiratet zu bleiben. Wir fürchten uns vor Krankheiten, fürchten uns vor dem Alter. Und eben auch vor dem Tod. Und wer jetzt die Antwort von mir erwartet, pass auf, vergiss all die Sorgen, Hauptsache du hast Jesus. Der hat sich geirrt. Denn das alles sind wirklich Gründe zum Sorgen. Das sind alles Gründe, um Angst zu bekommen. Wir stehen wirklich in der Gefahr, sehr viel Schmerz und Not zu erleiden. Und etliche von uns erleiden das bereits. Ja, wir haben eine Frau in der Gemeinde, die seit mehr als 12 Jahren krank ist und viele Schmerzen hat und keine Hoffnung darauf hat, dass es besser wird. Ja, viele Menschen stecken in Problemen, in Zukunftsängsten, in Krankheiten, in Streit, in Armut, in Einsamkeit. Und die fragen sich wirklich, wie kann es weitergehen? Furcht und Angst im Leben, das kann man eben nicht einfach wegwischen. Und dennoch sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und warum kann er das sagen? Nun schaut auf diese Berichte, schaut auf Jesu Macht. Jesus kann das sagen, weil er mächtiger ist als diese Dinge, als alle Dinge, vor denen wir uns fürchten können. Ja, selbst wenn wir mittendrin stecken, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, Jesus steht drüber und Jesus steht uns zur Seite. Und dennoch ist es so, die einen können nicht auf Jesus vertrauen und sie fürchten sich und sie weinen und klagen. Die anderen können auch nicht an ihn glauben und sie lachen über ihn. Das sind Standardreaktionen bis heute. Aber Gott sei Dank können auch diese Reaktionen Jesus nicht vom Handeln abhalten. Ja, er nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und der Geist kam wieder und sie stand zugleich auf und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Und diese letzte Aussage hier ist nochmal verwunderlich. Aber was Jesus eben nicht braucht, das sind noch mehr Leute, die ihm einfach nur folgen, um Wunderzeichen zu sehen. Jesus sucht Nachfolger, die vom ganzen Herzen und in jeder Situation auf ihn vertrauen. Menschen, bei denen die Furcht weicht und Platz macht für Glauben. Die Gründe für unsere Ängste und Probleme mögen natürlich oder übernatürlich, die mögen Krankheit oder Tod sein. Jesus hat sich als Herr über diese Mächte erwiesen. Und das, denke ich, ist eine Erbauung für uns, das zu wissen. Ja, wir kennen alle diese Berichte und die hat man schon immer gehört, aber die sollen uns wirklich erbauen und trösten und zeigen, wir dürfen auf Jesus vertrauen, sein Wort ernst nehmen. Aber diese Machterweise Jesu, die sind nicht nur für unsere Beruhigung da, dass Jesus schon alles im Griff hat. Nein, diese Machterweise Jesu sind auch eine Warnung an uns. Ja, nicht der Tod wird das Letzte sein, dem jeder Mensch entgegentreten muss. Gott kommt zuletzt. Nicht der Tod hat Macht über das Leben und ist dann eben am Ende der Sieger. Nein, Gott hat die Macht über Leben und Tod. Vor ihm müssen wir Rechenschaft ablegen. Und mögen wir dann nicht mit Furcht und Zittern vor ihm stehen, sondern mit Liebe und Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn und Retter. Ja, Jesus ist nicht gekommen, um uns aus allen Problemen rauszuziehen, um uns aus dieser Welt rauszuholen und unter eine fromme Glocke zu stecken. Aber Christus ist gekommen, um uns aus dem größten Problem herauszuziehen. Und das ist unsere Schuld vor Gott. Und Christus hat seine göttliche Macht, von der wir heute in diesen vier Wundertaten gehört haben, dazu gebraucht, ja, um letztendlich ans Kreuz zu gehen und dort für unsere Schuld zu sterben. Gottes Sohn, allmächtig. Und dann hing er am Kreuz. Und natürlich muss man sich fragen, ja, wo ist denn da Gott? Wo ist denn da seine große Macht? Aber Jesus hat eben seine Macht genau dort eingesetzt. Und genau dort hat er uns vollkommen von bösen Mächten und von Tod und von unserer Sünde befreit. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Jesus ist der Einzige, auf den man in allen Situationen vertrauen kann, weil er Gottes Sohn ist und weil er zu unserer Rettung gekommen ist. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.